mit der Fabienne Wernli
und der Gopfeller.
«Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.
Es gibt ein Thema, das Fabi und ich schon lange gesagt haben, wir würden gerne mal über das reden, weil wir haben verschiedene Leute in unserem Umfeld, wo das ein Thema ist in ihrem Leben, je älter unsere Kinder werden. Und wir haben einfach nie den richtigen Mensch gefunden dafür. Ich habe jetzt aber im Internet jemanden gefunden und sie kommt gar nicht von weit weg von mir. Nina Trepp. Sie ist Familienpaar, Elternberatung-Expertin. Sie macht Workshops und sie hat selber auch einen Sohn, der gefühlsstark ist. Und darum habe ich gefunden, das ist doch ein Mensch, der wirklich viel weiss und uns viel kann Wissen weitergeben. Willkommen, Nina.
Hi, Nina.
Hallo zusammen, ich freue mich, darf ich da sein und gerade zum Ergänzen, nicht nur mein Sohn ist gefühlsstark, ich selber bin auch gefühlsstark.
Das ist spannend, weil du hast nämlich vorher gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, könntest du vielleicht noch das Radio abstellen. Und jetzt habe ich gerade schon vermutet, dass das vielleicht auch einen Zusammenhang hat. Kann das sein, dass es dann zu fest ablenkt, oder?
Genau, das ist gerade das Nächste. Ich bin selber nicht nur gefühlsstark, sondern auch noch hochsensibel. Ist jetzt mehr der Grund, dass mich gestört hat, ist Hochsensibilität. Das ist ein super Einstieg übrigens, um gerade so wichtige Unterschiede zu erklären. Und dass ich es aber sofort gesagt habe, ist meine Gefühlsstärke.
Okay, Also kannst du vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren für all die jetzt die Begriff zum ersten Mal gehört haben. Also, hochsensibel haben wir gehabt. Wie äußert sich das?
Genau, hochsensibel ist am einfachsten, um dir vorstellen, du hättest keinen Filter. Mhm. Also so ein Drittel der Menschen hat einen guten Filter, da fährt ein Krankenwagen durch und es ist so, ein Krankenwagen, okay, ein bisschen laut. Dann ein Drittel der Menschen, die sind ein bisschen weniger gefiltert, die sagen so, ist jetzt schon ein lauter Krankenwagen, was ist echt da passiert? Und dann gibt es ein Drittel der Menschen, die sind hochsensibel, die heben sich die Ohren zu. Da erkennt man gerade, oder? Die heben sich die Ohren zu und sagen so, es ist so laut, nein, was ist da passiert? Da wird jemand einen schlimmen Unfall gehabt, nein, was ist da los? Das ist das Einfachste erklärt. Eigentlich auf alle Reize, die es gibt, kannst du wirklich keinen Filter drüber haben und es kommt einfach alles gerade rein.
Also du saugst wie ein Schwamm alles auf. Also,
genau,
du hörst jedes Geräusch, du hörst, was die Leute reden.
Es liegt alles.
Es
nimmt alles. Also jeder Reiz, oder? Es ist wirklich auf der Haut, eben das Licht, jetzt, also draußen blendet es mich zum Beispiel, das Geräusch da hinten, dann der Geschmack, oder ich schmecke alles, nimm alles wahr.
Aber bist du dann am Abend nicht nudelfertig?
Ja, wenn man nicht lernt, damit umzugehen, ist man wirklich einfach kaputt. Und nicht erst am Abend, das wäre mehr so der andere Drittel so von den noch sehr durchschnittlichen Menschen. Und hochsensibel, da bist du wirklich, da bist du schon nach einer halben Stunde einfach kaputt. Also einkaufen zum Beispiel ist einfach der Horror.
Weil du so viel Reiz hast.
Ja, genau.
Bist du dann auch hochsensibel mit den Gefühlen von anderen? Also spürst du Gefühle, die andere...
Ja, genau.
Okay. Also eben, das ist einerseits sind es die Reize von außen bei dir selber, aber sagen wir jetzt, wenn jemand anders einen schlimmen Schicksalsschlag erleidet, ist das dann für dich, wie wenn es du selber erlebst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also so vom Mitfühlen her, du spürst wie alles, wie es dem geht, also auch positive Gefühle, nicht nur negative Gefühle. Du spürst alles, nimmst alles wahr und ganz viele, die eben so im therapeutischen Bereich arbeiten, sind hochsensibel, weil einfach, das ist wie eine Fähigkeit, oder? Das ist zwar unangenehm, wenn es stinkt noch jemand nach Socken, dann oder über eine Periode oder so.
Das schmeckst du auch gerade?
Das ist mega grusig.
Oh mein Gott, da frage ich dich jetzt nicht, dass du da alles schmeckst.
Aber natürlich, der Vorteil ist, wirklich, du nimmst auch alles wahr, oder? Du kannst wirklich einfach alles wahrnehmen, du musst nicht lange fragen, wie, wo, was geht es dir und so,
Also ist jetzt vielleicht eine kleine naive Frage, ich frage jetzt einfach, die auf dem Autismus-Spektrum sind auch viel sensibler.
Entschuldigung, wenn ich das gerade sage. Sensibler nicht, aber sie haben einfach manchmal so eine spezielle Fähigkeit, oder?
Ja, genau. Also eben da gibt es ganz, ganz viel Durchmischungen darunter. Und das ist auch so, kommen die Leute zu mir, oder? Sie kommen zu mir, mein Kind, das geht überhaupt nicht mehr, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Alle Leute sagen mir, das hat das ASS eben auf dem Autismus-Spektrum oder es hat das ADHS.
Also bevor wir jetzt die Abkürzungen nehmen, du noch schnell erklären, was ist der Unterschied zwischen gefühlsstark, hochsensibel, ADHS und ASS?
Genau. Und ADS.
Oh ja,
gibt es auch,
genau. Genau, also, das ist eigentlich schon der ganze Podcast, das zu erklären, dass das der Unterschied ist. Ich setze nochmal dort ein, eben ganz viele Leute kommen mit dem, mein Kind hat das ADHS, ja. Also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und mit Hyperaktivität ist es mit dem H und ohne ist einfach ohne Hyperaktivität.
Aha.
Genau, mit dem kommen ganz, ganz viel, weil dort die Impulskontrollstörung, was dort drin ist, oder die Aufmerksamkeitsstörung, sehr viele Überschneidungen hat mit gefühlsstarken Kindern. Beim Autismus-Spektrum, das ASS, dort hat es auch ganz viele Überschneidungen, da kommen wir vermutlich später noch drauf zurück, hat es auch ganz viele Überschneidungen mit gefühlsstarken Kindern.
Aha.
Dann so ein bisschen bewusstere Eltern, die schon viel gelesen haben und gehört haben, merken dann, nein, das kann es nicht sein, mein Kind hat kein ADHS und es hat kein ADS und es hat kein ASS. Das ist normal, das hat keine Störung, das wird keine Diagnose haben, das stimmt nicht, das passt nicht. Ja, was hat es dann? Und dann gibt es Eltern, die so ein bisschen rumhören und hören, und die hören dann von Hochsensibilität. Das ist schon viel mehr im Mund, das kennt man schon besser, durch auch ja, Bücher, die entstanden sind, durch Podcasts, wo das aufgenommen worden ist und so weiter. Und dann gibt es eben noch das Gefühlstark. Und da bin ich so froh, haben die mich eingeladen, weil es gibt einfach noch viel zu wenig Wissen über das.
Ja.
Also, dass ich den Eltern, wenn die in die Praxis kommen, kann ich ihnen so in einer Viertelstunde zuhören, kann ich anfangen, schmunzeln. Und dann erkläre ich ihnen, ich schmunzle, weil ich ganz viele Leute in der Praxis habe, die genau mir das Gleiche erzählen, genau die gleiche Angst haben, ui, mein Kind hat eine Störung, müssen wir etwas machen, verpassen wir etwas, wenn wir keine Abklärungen machen und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, nein, es gibt da einen Begriff, seit Neuem, von der Nora Imlau geprägt, im deutschsprachigen Raum, und die heissen gefühlsstarke Kinder.
Genau. Das ist dann in dem Sinn aber eben nichts, was man weiter verfolgen muss. Aber das Problem ist ja damit nicht gelöst. Ich meine, sie kommen ja irgendwie aus einem Grund zu dir, weil sie vielleicht überfordert sind oder viel Feedback von der Umwelt haben, dass die Leute irgendwie nicht reinpassen. Was ist dann da die Lösung?
Genau. Ja, da gibt es extrem viel, was hilfreich ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach für die Eltern mal zu verstehen, hey, unser Kind ist ganz normal. Es ist ganz normal. Es ist nur nicht durchschnittlich. Es ist nur nicht die grosse Masse der anderen Kinder.
Aber da will ich mal schnell einhaken, weil das heisst normal. Also ich meine normal. Also Fabienne und ich sind so unterschiedlich, sehen zwar von weitem vielleicht ähnlich aus, aber sind so unterschiedlich. Ich bin unterschiedlich zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern. Was heisst normal? Also normal, ich finde sowieso, das Wort sollte man gar nicht ins Maul nehmen, weil was heisst das schon?
Das ist ganz ein blödes Wort. Darum sage ich mehr so durchschnittlich. So wie die meiste grosse Masse sind. Eben die meiste grosse Masse ist nicht hochsensibel, wo nicht sich die Ohren muss zuheben bei jedem kleinsten Geräusch, wo nicht bei jedem Licht muss die Augen zutun, wo nicht jede Stimmung. Das ist einfach so durchschnittlich. Aber alles ist normal. Also Hochsensibilität ist normal, Gefühlsstärke ist normal.
Ja. Und die Gefühlsstärke heben sich aber nochmal durch was dann ab von der Hochsensibilität?
Genau. Also von der Hochsensiblen ist eben am einfachsten zu erklären, jetzt mein Beispiel vorher, wenn ich jetzt ein vierjähriges Kind wäre, dann hätte ich gemacht, Achtung, es wird laut, stell den Radio ab!
Ja.
Ein hochsensibles Kind wäre da gehockt, hätte sich angefangen an die Ohren langen, wäre ein bisschen nervös geworden und hätte vielleicht mal gesagt, das Radio stört. Einfach nur ein gefühlsstarkes Kind wäre da gehockt, bis irgendeiner wahrgenommen hat, da hinten ist noch ein Radio, und hätte gesagt, stell das Radio ab! Es nervt!
Ah, okay. Eher dann so fast ein
bisschen durch. Also, es ist ein riesen Unterschied. Hochsensibilität allein ist wirklich einfach nur die Sensibilität, um alles wahrnehmen und alles ist zu viel. Und Gefühlsstärke nimmst zwar auch ganz viel wahr, aber es ist für die anderen Leute merkbar, weil es einfach gerade, es kommt gerade raus. Es wird gerade rausgelassen. Und ein gefühlsstarkes Kind wird spätestens, also die meisten erkennen es schon im Bauch rein, aber oder nach der Geburt, so die ersten Monate, aber ganz viel merken es nach der sogenannten Trotzphase, schreckliches Wort, löscht das wieder. Also nicht löscht aus dem Podcast, aber in euren Hirn. Aus der Autonomiephase. Draussen sind und es hört nicht auf. Weil bei den meisten Kindern, bei den durchschnittlichen Kindern, bei den meisten Kindern ist mit 3-jährig ist so die Autonomiephase, wo man sich zumindest im Migros auf den Boden schmeißt und schreit wie am Spieß und macht und tut. ist vorbei. Und es wird einfacher. Und Gefühlsstärke ist keine Phase. Mhm. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. So ist man und so ist man auch noch, wenn man 100 ist. Und da kommen die meisten Eltern zu mir, die sagen, ja, rundum wird es einfacher und mit unserem Kind, es wird und wird nicht einfacher. Und eben, es kommen Rückmeldungen von draussen, wie so, ja, ihr müsst halt ein bisschen strenger sein, ihr müsst halt ein bisschen mehr durchgreifen, ihr müsst halt so machen, ihr habt halt falsch gemacht und so weiter und so fort. Und dort merkt man so gut, aha, ich habe ein Kind, das eben ein bisschen mehr ist als der Durchschnitt.
Wie findest du, dass jetzt ein Haufen Labels, die wir gehört haben, eben ASS, ADHS, ADS, das Gefühl stark, hypersensibel, hochsensibel, ist dann das einfach auch jetzt ein bisschen modern, dass man allem einen Namen geben muss und alles irgendwie muss in einen Kasten rein tun? Oder findest du das auch gut, dass man das macht? Also weißt, ist es eine Hilfe, dass auch die Eltern wie einen Namen für etwas haben? Oder ist es nicht einfach alles irgendwie Charaktersache, die man auch gar nicht so nachforschen muss?
Genau. Also mit den gefühlsstarken Kindern, ich bin da unglaublich froh, hat Nora Imla das ins Deutschsprachige gebracht. Das gibt es schon lange im Amerikanischen. Dort sind es die Spirit Children von der Mary Sheedy Kurczynka, oder wie sie heisst, gibt es ein Buch. Und ich finde das extrem hilfreich, weil eben ganz viele Kinder, die würden eine ADHS-Diagnose oder eine ASS-Diagnose bekommen, die nachher eben wirklich eine Diagnose hast, kann man eigentlich wie aussortieren und merken, aha, das sind einfach gefühlsstarke Kinder, das ist einfach das Temperament von denen. Und das hilft ganz viel, entlasten eben Kinder nicht in eine Schublade rein tun, Kinder nicht krank machen, nicht mehr muss sie therapieren oder irgendwie etwas machen, sondern einfach verstehen, aha. Und was ich auch hilfreich finde, ist für Eltern, die verzweifelt sind. Und fast alle Eltern mit gefühlsstarken Kindern sind verzweifelt. Wenn es ein Einzelkind ist oder das Erstgeborene, ist für die Eltern wirklich klar, wir haben irgendetwas falsch gemacht. Vielleicht in der Schwangerschaft schon etwas falsch gelaufen, bei der Geburt etwas falsch gelaufen, später haben wir etwas falsch gemacht. Und eigentlich sind es oft ganz bedürfnis- und bindungsorientierte Eltern, sehr bewusste, die unterwegs sind. Und dann merken die, aber mit unserem Kind geht das nicht. Und dort finde ich das unglaublich hilfreich, wenn man den Eltern kann sagen, also wenn ich in der Beratung kann sagen, hey, ihr macht alles gut, es ist wirklich gut. Ihr habt nur einfach ein Kind, das ein bisschen anders ist. Und dann kann man es wie annehmen, wie zum Beispiel man hat ein Kind, das querschnittgelähmt ist, im Rollstuhl ist. Das ist ein ganz ein gesundes, normales Kind. Es sitzt nur einfach im Rollstuhl und du kannst nicht aufs Matterhorn klettern. Du kannst aber auf ganz viele andere Orte gehen, wo es einen Lift hat zum Beispiel, aber es geht nicht. Und wenn du das nicht weißt, oder im Rollstuhl ist klar, du hast das Kind im Rollstuhl, logisch, wir gehen nicht aufs Matterhorn. Aber bei einem gefühlsstarken Kind, wenn du nicht weißt, dass Übergänge einfach fast nicht möglich sind, dann versuchst du das immer wieder und vielleicht hast du schon drei Kinder vorher gehabt, bei denen hat es immer geklappt. Und
dann was heisst ja, Übergang, aber, sorry?
Zum Beispiel zum Haus ausgehen, gehen spazieren mit dem Hund oder in die Schule gehen oder Grossmutter empfangen nehmen oder irgendwie sonst einfach jeden Übergang, wo irgendwo etwas zum normalen, klaren Alltag rauskommt, wo irgendeine Veränderung gibt. Und das ist dann eben das, was die Leute mit dem ASS verwechseln.
Ja, Autismus, genau. Mhm.
Genau.
Was ist denn der grosse Unterschied zwischen Autismus und gefühlsstark?
Also zwischen ADHS und ASS zu gefühlsstarken Kindern, der grosse Unterschied ist, dass das eine ist wirklich eine Störung, das hast du immer. Und gefühlsstarke Kinder, die können sofort stoppen. Also die können sofort, wenn ein ganz durchschnittliches Kind funktionieren.
Aha,
also wenn es ein Notfall ist zum Beispiel, dann kann jemand, der auf dem Autismus-Spektrum weit oben ist, der kann nicht anders plötzlich, nur weil es jetzt wichtig ist, nur weil es jetzt an Mami ganz wichtig ist, kann es nicht plötzlich anders. Und das gefühlsstarke Kind, wenn der Papi ganz klar sagen kann, hey, mir ist das ganz, ganz wichtig und es ist jetzt wirklich ein Notfall, wirklich. Und es ist nicht 100-mal ein Notfall und 100-mal, sondern einmal. Dann kann das Kind wie switchen und zack und es kann laufen. Oder mit einem ADHS, wo viele Kinder zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten haben mit anderen Kindern, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten und das wirklich immer wieder einfach ein grosses Thema ist und schwierig ist, können die Kinder das unglaublich gut. Das ist auch so ein Merkmal, wo man den Unterschied gross merkt. Das gefühlsstarkes Kind kann sein, dass das durch die Schulzeit läuft, ohne dass irgendeiner Lehrperson irgendetwas auffällt. Einfach nichts auffällt. Und die Heimkomm geht die Türen auf, rastet es aus, schmeißt alles umeinander, schlägt mit 9 noch um sich wie wild, wenn eben ein Dreijähriges. Und Ja, also es kann wie switchen. Also es kann wirklich sich so fest zusammennehmen und so fest bemühen, dass man das im Aussen gar nicht merkt. Und aber in Sicherheit, wumm, geht's los.
Okay, und das nur so ein Gedanke, der mir aufkommt, hat das nicht auch mit dem Spektrum zu tun? Also ich habe schon mit vielen Leuten, die ich geredet habe, gesagt, ja, mein Kind hat 70% ADHS und das ist abgeklärt worden. Mhm. Aber das andere hat es vielleicht 30%. Also da hat es dann vielleicht mehr andere Situationen, sage jetzt mal, kann es ein bisschen switchen und gewisse können gar nicht mehr switchen.
Ja.
Das ist eine gute Frage, aber wo ist die Grenze?
Ja.
Und ich glaube, eine klare Grenze gibt es nie. Mhm. Ich behaupte, aber das ist jetzt wirklich meine Behauptung, das ist nicht wissenschaftlich hinterlegt oder so, aber meine Behauptung ist, ganz viele Kinder, die eine Diagnose bekommen mit dem ADHS, haben eigentlich die Diagnose nicht, sondern haben wirklich ganz schwieriges Verhältnis, wo sie gross werden, mit bis zu traumatischen, also da sind Folgen, Traumafolgestörungen sind extrem ähnlich wie eben Kinder mit ADHS. Und eben ganz viele Kinder, die für das diagnostiziert werden, dann eben im unteren Bereich, die sind, haben das nicht, sondern sind einfach gefühlsstark. Aber ja, gefühlsstark ist wirklich keine Störung.
Also eigentlich,
das finde ich ganz
wichtig. Sagst du aber mit dem auch, dass ein Haufen Kinder die Medis, die sie dann überkommen, gar nicht brauchen würden?
Ja, also die Medifrage ist nochmal eine andere, da möchte ich nicht darauf einlassen, weil da braucht es so viel mehr Wissen, um das zu diskutieren. Aber ja, definitiv ganz viele Kinder könnte man anders mit ihnen umgehen. Oder wenn eben das Wissen da wäre, von ich habe ein gefühlsstarkes Kind und darum bin ich so froh, darf ich da bei euch reden, weil wenn das ganz viele Leute wissen und merken, ah, mein zweijähriges Kind ist gefühlsstark, kann man es ganz anders begleiten und dann wird es sich nie so zeigen, dass man das Gefühl hat, es ist ein ADHS. Nie. Oder weil das ganz anders gelernt hat, mit all diesen überbordenden Gefühlen umzugehen. Wenn du das von Anfang an darfst lernen, aha, ich habe stärkere Emotionen als der Durchschnitt und das ist aber völlig okay, ich bin okay, dann kannst du das völlig integrieren und musst zum Beispiel nie andere plagen oder musst nie so das Auffälligkeitszeug machen. Das braucht es wie nicht, weil es das lernen kann. Also so gefühlsstarke Kinder, könnt ihr euch vorstellen, mit einem 8-Jährigen, nein, schon mit einem 6-Jährigen Kind, kannst du zum Teil diskutieren, wie mit einem 12-jährigen Kind. Also das ist emotional vom Verständnis her, ist das teils so weit, von was das eben gespürt und wahrnimmt und alles sieht und alles checkt und alle Verbindungen kann machen. Und dann kann es eine halbe Stunde später austicken wie ein 2-jähriger.
Aber jetzt gerade mal auf die Frage, eben sagen wir, vielleicht fühlt sich ein Haufen da irgendwie angesprochen und denkt, ah, das könnte es noch sein. Wie reagiert man dann richtig auf so einen gefühlsstarken Ausbruch, wo man wie merkt, eben, es ist am Teubel oder ich weiß nicht, was alles, was macht man in dem Moment? Und bitte noch im Hinterkopf haben, eine Mutter oder einen Vater, der vielleicht auch selber ein bisschen auf den Felgen läuft, nicht immer 100 Nerven noch haben übrig und immer mögen sich noch immer so lange noch diskutieren. Einfach ein richtig praktischer Tipp für Eltern, vielleicht auch nicht immer mögen. Wie können sie mit dem umgehen?
Genau, also da hole ich jetzt doch ein bisschen aus, nicht nur einfach so kurz. Ganz viele kommen zu mir in die Familienberatung, oh, mit unserem Kind irgendwie ist etwas. Und nachher kommen sie zu mir in die psychologische Beratung, weil es hat eigentlich immer mit sich selber zu tun. Oder wenn man nicht mehr mag und nicht mehr kann und es nicht mehr geht, hat das mit einem selber zu tun. Jetzt Achtung, nicht ich bin schuld, nicht wegen mir und ich muss jetzt noch mehr Selbstoptimierung machen, sondern unsere Gesellschaft ist einfach wirklich eigentlich nicht gemacht zum Leben. Wir sind sowas weit weg von artgerecht unterwegs, von miteinander zu sein. Also das Gefühl haben, man kann als Mutter und Vater allein Kinder grossziehen, das ist immer überfordernd. In unserer Gesellschaft das geht gar nicht. Also wir sind Clan-Leben-Menschen, wir sind ein Herdentier sozusagen. Wir können das eigentlich nur miteinander. Also da anschauen, das hat mit dem Kind im Minimum zu tun, sondern was ist bei mir, wo kann ich mir Unterstützung suchen, wo kann ich schauen, dass es mir eben gut geht, dass ich nicht auf den Felgen laufe, wo kann ich mein Netzwerk erweitern, wo kann ich mich zusammenschliessen mit anderen, wo kann ich da etwas machen.
Wow, wahrscheinlich muss ich schnell abfeiern. Das ist gerade so ein guter Punkt gewesen, wo ich eigentlich finde, der fasst das so etwas von zusammen. Das ist nämlich genau das, was ich in meinem Herz eigentlich empfinde. Ich finde, man wird so allein gelassen in der heutigen Zeit. Man hat einfach eine Familie und alle erleben ihr Leben ringsum. Aber ich habe wirklich letztens gedacht, ich mag nicht mehr. Ich bin wie krank geworden, ich kann so schlafen. Und dann habe ich wie gemerkt, ich hätte am liebsten einfach noch irgendwie 4-5 Leute bei mir zu Hause, die einfach auch noch da wären. Aber du darfst als Mutter, also bei mir ist es einmal so, ich darf nicht krank sein, weil dann muss mein Mann vom Geschäft zu Hause sein. Mhm. Wir haben nicht viel rundherum, die dann einfach kommen und uns etwas bringen. Und das habe ich dort wieder gemerkt, so darf ich jetzt nicht einmal 2 Stunden einfach nur schlafen. Ist das nicht erlaubt?
Das sage ich ja, Community Life. Ich glaube, das ist gesund für die Menschheit. Wirklich. Ich meine, klar, wir müssen nicht alle zusammen in einem Haus wohnen, irgendwie 20 Leute in einer kleinen Wohnung. Jeder sein Space. Aber irgendwie einander helfen, füreinander da sein, reinchecken, hey, willst du heute ein bisschen Spaghetti? Ich habe gerade zu viel gekocht.
Mega.
Dass nicht jeder muss sein eigenes Gärtchen, ist zwar schön, jeder hat sein perfektes Gärtchen zum Anschauen, ist schön, ja, aber es ist nicht handelbar. Also das merke ich.
Finde ich jetzt so etwas von gut, was du gesagt hast. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du schon vor einer Zeit gesagt hast, aber ich glaube, es wird da ein paar haben, die Fragen haben. Du hast gesagt, bei einem gefühlsstarken Kind merkt man das manchmal sogar in den ersten Monaten, nachdem es geboren ist, oder sogar im Bauch. Wie merkt man das?
Ja, ich arbeite ja schon Jahre mit Kindern und alles, aber als ich dann selber schwanger war, liest man so die gängigen Ratgeber und alles und dann ist so irgendwo noch immer gestanden, 20 Stunden schläft das Kind im Bauch und 4 Stunden ist es wach. Und ich musste merken, so mit Zählen, das ist genau umgekehrt. Mein Kind schläft 4 Stunden und ist 20 Stunden wach. Und es hat im Bauch, wenn ich absitzen wollte, hat es wirklich so geboxt, bis ich wieder aufgestanden bin. Wenn irgendwo laute Musik war, hat er so gestrampelt. Ich hatte so Schmerzen an den Rippen. Fast nicht mehr, also als er sich dreht hat, dann auf an die Rippen. Ich konnte wirklich nicht mehr können. Oder wenn ich gearbeitet habe und so wirklich heftige psychologische Beratungen hatte, dann hat er so den ganzen Bauch so auf die Seite raus sich gedrückt und hin und her und hat eben eigentlich fast nie geschlafen. Und dann eben, wo er geschlüpft ist, ist nachher wirklich einfach von allem mehr gebraucht, einfach allem mehr und du hast alles können perfekt und richtig machen. Ich habe auch so die Idee gehabt, oder? Ja, ich weiss so viel darüber, ich weiss, wie gleichwürdig Erziehung geht, ich kann mit meinem Kind von Anfang an so gut umgehen und habe gedacht, dann funktioniert so gut, dann habe ich dann ein zufriedenes Kind, das immer glücklich, übrigens, das ist ein mega Stichwort für gefühlsstarke Kinder, Unzufriedenheit, ein Kind, das immer zufrieden ist und immer glücklich ist und alles und das wird dann einfach sich so gut entwickeln und dann merken, oh, ich trage das Kind, ich stille es nach Bedarf, ich habe Familienbett, ich bin immer mit dem Kind, ich schaue gut, ich kann mich aber auch selber gut abgrenzen, kann mir selber gut schauen, bin mir über all das bewusst. Ja, und ich habe das Kind, das einfach permanent schreit und macht und tut und eben fast nicht schläft. Also das ist wirklich so ein Merkmal. Gefühlsstarke Kinder kann man nicht auspowern. Also da kannst du den ganzen Tag im Wald sein und alles super gute, ruhige Umgebung und es können rennen und machen und tun. Und es kann gleich einfach am Abend noch einen riesen Wutanfall geben oder es braucht einem einfach noch bis 9, 10 Einschlafbegleitung, wo bei den anderen Kindern schon lange mit viel Klarheit, viel Begleitung, viel Liebevollem ist das kein Thema mehr.
Also wäre aber auch zum Beispiel eine Kita jetzt nicht denkbar für so ein gefühlsstarkes Kind, oder?
Extrem herausfordernd. Also wenn, dann eben noch in Kombination mit hochsensibel, ist es eigentlich nicht machbar. Ja, genau. Also es sind viele Eltern, die eben auch verzweifeln, die Eingewöhnungsphase geht nicht, weil sich das Kind einfach nicht lösen kann. Es sind auch ganz viele Kinder, die, also Eltern, die kommen mit dem Kind im Kindergartenstart. Jetzt sind 3 Wochen vorbeigegangen und ich muss immer noch dabei sein, ich kann nicht weg. Und so weiter. Also ja, Kita, Spielgruppe, eigentlich alles. Und alles, was auch mehr als irgendwie 5 Kinder sind, gab fast nicht. Und ich habe jetzt erlebt in den Beratungen, dass ganz viel mal klappt es mit Tageseltern. Also das könnte zu einer Tagesmutter oder Tagesvater gehen. Genau, dass das so eine Möglichkeit an Ausserhausbetreuung ist. Und sonst tun es die meisten es abdecken mit Grosseltern oder eben so Elternaustausch und so weiter. Und ganz viele, die einfach merken, es geht nicht und dann bleibt ein älterer Teil dann halt mehr zu Hause oder sie tun sich abwechseln.
Für all die, die jetzt das hören und immer noch nicht wissen, ja, aber habe ich jetzt ein gefühlsstarkes Kind oder muss ich das abklären oder hat es jetzt wirklich ADHS oder Autismus, kannst du irgendeinen Test den Leuten empfehlen, die sie zu Hause mit dem Kind machen?
Ja, also einen ganz coolen Test, wenn man noch ein kleineres Kind hat, also ob man ein gefühlsstarkes Kind hat oder nicht, finde ich den Klötzli-Bautest, oder wenn es ein Klötzli-Tor macht und dann kommt irgendetwas dran, die Katze läuft durch und der ganze Turm geht wieder um, dann kannst du bei einem durchschnittlichen Kind hingehen und sagen, oh nein, jetzt ist dein Turm umgekehrt, oh, es tut mir mega leid und ah, so blöd, schau, ich bin da und du darfst verrückt sein und ja, das ist normal, ich kenne das, macht mich auch verrückt. Und dann kannst du sagen, komm, wir bauen dann wieder auf und dann strahlt das Kind und man kann ihn zusammen wieder aufbauen und das Leben geht weiter. Und bei einem gefühlsstarken Kind kannst du noch so gut begleiten, kannst du noch so ankommen und es brüllt etwa eine halbe Stunde lang. Und es lässt sich weder ablenken, noch beruhigen, noch unterstützen. Es geht wie nicht. Also da bist du so mal sicher, aha, ich habe ein gefühlsstarkes Kind. Und dann, bei einem durchschnittlichen Kind passiert das vielleicht einmal oder zweimal am Tag. Und bei einem gefühlsstarken Kind, wow, weiss auch nicht, so alle halbe Stunde explodiert es einmal.
Also sind in dem Fall auch Schreibabys, wenn man so böse sagt, man sagt ja das auch nicht mehr, Regulationsstörung bei Babys, sind das oft dann auch gefühlsstarke Kinder?
Genau, ja, das sind dann so Kinder, die wie falsch verstanden werden eigentlich, ja genau. Also es gibt ja noch den Begriff von den High-Need-Babys, ja. Den finde ich extrem hilfreich, und dann, aber der hört wie wieder auf, das heisst ja auch Babys, oder? Ja. Und wenn sie zum Babyalter auskommen und sie brauchen weiterhin von allem mehr ausser vom Schlaf, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, oh nein, ich habe ein gefühlsstarkes Kind.
Das ist aber schon, das. Wenn man jetzt dir doch einmal sagen für die Eltern eine Herausforderung, wenn man so ein Kind hat, was kann man da, also weißt, ich meine, klar, jetzt haben wir es gehört, das ist das Schönste, wenn du Unterstützung hast von außen. Realität ist manchmal anders, jeder hat sein eigenes Leben, jeder ist dort irgendwo eingebunden und eingespannt. Was können denn die Eltern wirklich machen, was alle können machen, egal was für ein Umfeld sie haben?
Genau, die zwei Bücher auf Deutsch lesen von der Nora Imlau. Und im zweiten Buch sagt sie so schön, eben bei den anderen hört es auf und bei euch hört es noch nicht auf und es ist einfach streng. Also so das können nicht ein Problem machen, sondern eine Tatsache. Weil, ja, du hast jetzt vielleicht rote Haare und hättest gerne lieber blonde Haare, aber es ist jetzt halt einfach so. Und das wir können annehmen, ah, ich habe ein Kind, ich habe es mir anders vorgestellt, das Kind. Ich habe mir vorgestellt, so ein zufriedenes, glückliches Kind habe, das da mit mir mitläuft, so wie die anderen zwei Kinder auch. Und jetzt habe ich halt ein anderes Kind und es ist jetzt einfach so und es wird die nächsten, Achtung, nicht verschrecken, 12 Jahre einfach intensiv sein. Ab 12 wird es dafür mega viel einfacher.
Wieso?
Weil dann fängt es wieder an, schwierig werden bei den anderen. Oder? Es ist so die Autonomiephase, fühlt man sich relativ normal, weil alle kennen, die Kinder rasten aus, zwar eben nicht so oft, aber man kennt, der Keks ist auseinandergebrochen, es gibt ein Gebrüll, oder? Das ist verständlich. Aber wenn der 8-Jährige noch brüllt, weil der Keks verbrochen ist, dann ist null Verständnis vor und um. Und so ab 12 haben ja auch viele Eltern haben so richtig Schiss vor dieser Pubertät und so und ui, wie wird es denn? Dann kannst du dich einfach zurücklehnen, weil du hast 12 Jahre lang geschafft und geschafft an all diesen Themen. Also es kommt für ein gefühlsstarkes Kind nichts mehr Neues. Wenn die Hormone verrückt spielen, da kommt nichts mehr Neues. Es ist sich gewöhnt, andauernd so permanentes Gefühlchaos zu haben und andauernd auszuflippen aus dem Nichts. Es ist sich alles ja, genau. Es ist sich weggewöhnt an alles. Aber du hast natürlich 12 Jahre lang das Kind begleitet und unterstützt und ihr kennt einander. Und so Eltern, wo man auch immer wieder hört, oder, wo sagen, ja, ja, hey, Pubertät, bei uns, easy durchlaufen. Wir kennen einander so gut, wir wissen, dass wir all diese Themen schon miteinander durchgecatcht. Es ist jetzt gut und die Kinder sind ja so intelligente, nicht nur im Sinne von IQ-Intelligenz, sondern so wache Kinder, die sehen so viel Zusammenhang und die kennen sich dann, oder? Die wollen schon als 8-Jährige, irgendwie bin ich anders als der Durchschnitt. Aha, in der Schule muss ich schauen, dass mir das und das nicht zu viel wird und mit dem Kollegen vertrage ich nicht, wenn sonst schon noch gerade etwas war. Und die haben nachher alle schon wie so vorgeübt und haben die Fähigkeit und in der Pubertät wissen die nachher ganz genau, hey, jetzt gehe ich nicht noch abmachen und noch in den Ausgang, sondern jetzt bleibe ich zum Beispiel daheim und schaue mir, weil das wichtig ist. Und der andere geht in den Ausgang, in den Ausgang, in den Ausgang, bis er zusammenklappt, oder? Und einfach so, sie kennen sich selber auch schon wie besser. Und von dem her wird es wirklich viel einfacher. Ja. Also es wird schon vorher schon ein bisschen einfacher, aber ja.
Aber eben von dem her kann es auch sein, dass jemand mehrere Sachen hat. Also du selber bist hochsensibel und gefühlsstark und dein Sohn ist jetzt einfach gefühlsstark.
Ja, genau.
Und wie bist denn du selber bei dir darauf gekommen, dass du auch noch gefühlsstark bist? Also hast du dich selber wie diagnostiziert oder bist du als Kind auch schon so gewesen?
Genau, ich habe auch mich als Kind schon ja extrem reflektiert und überlegt und wie und wo und was ist bei mir anders und wieso ist das, wieso nehme ich alles so fest wahr und genau. Oder auch so, so als junge Erwachsene so merke ich, bin manchmal so wie zu viel für andere. Ich bin so überbordend. Also gerade so im Liebe geben, ich bin wie, oder in der Freude zeigen, ich bin wie zu viel. Also so, ich zeige so fest meine Freude, ich zeige so fest meine Gefühle. Also vor allem jetzt bei mir sind es die positiven Sachen. Und einfach gemerkt, ich bin irgendwie ein bisschen anders. Und ich bin dann im Studium zur sozialen Arbeit, bin ich auf das Hochsensibilität gekommen und habe plötzlich viel von mir verstanden und habe gemerkt, ja, aber ich bin noch viel mehr, es ist noch mehr als das. Und habe dann so selber, ja, so gefunden, eben, ich bin einfach so emotional, ich habe mich dann einfach als sehr emotional bezeichnet, hochsensibel und sehr emotional. Und mit den Kindern, die ich geschafft habe, habe ich mich so verhaltenskreativ habe ich die genannt, weil ich habe so in Heim geschafft als Sozialpädagogin für dazu mal gesagt verhaltensauffällige Kinder. Dann habe ich gefällt, nein, es ist eigentlich nicht auffällig, also ich habe schon ein auffälliges Verhalten, aber irgendwie die Kinder sind völlig okay und die sind zum Teil eben nicht, also es ist so negativ fokussiert. Und ich habe dann gefunden, so verhaltenskreativ ist eigentlich noch cool, weil die haben einfach andere Lösungen, die Sachen anders zu machen. Und ja, es ist dann für mich immer klarer gewesen, auch merken, was ist so der Unterschied, wie und wo. Ich habe dann eben auch das englischsprachige Buch in die Finger bekommen. Und nachher bin ich auch froh gewesen, von der Nora Imlau den Begriff zu haben. Und sie hat einfach, die Bücher sind so klar, einfach geschrieben. Ja, also das ist sehr, sehr hilfreich gewesen. Also ich habe es alles selber gespürt. Aber dann nachher im Internet und in Büchern gesehen, aha, da gibt es noch tausende von anderen Menschen, die genau gleich sind wie ich.
Mhm. Also das heisst, du hast bis ins Erwachsenenalter eigentlich das nicht gewusst oder wie nicht können herausfinden, was es denn genau ist. Wie. Und deine Eltern in dem Fall, also du hast jetzt durch deine Recherche und alles, was du gelernt hast, wahrscheinlich ihnen auch sehr viele Aha-Momente beschert, oder? Wo sie jetzt im Nachhinein können sagen, das hast du uns mit dem wollen sagen, oder?
Mhm. Genau, also das ist ja das, was immer wieder passiert, wenn ich Eltern habe, wo ich dann ihre Kinder erklären, was sie für ein Kind haben. Und dann, aha, ja. Und dann muss ich dann nämlich so ein bisschen schmunzeln und so. Gibt es auch noch jemand andere in eurer Familie, die das könnte haben? Und dann sagt sie, nein, der Max nicht, der Fritz auch nicht. Nein, es ist wirklich nur die Lara und sonst nicht. Und dann schmunzle ich ein bisschen weiter und dann findet dann der Mann, ja, du vielleicht, oder? Und findet so zu der Frau oder umgekehrt natürlich, ja, du vielleicht. Und dann, ja, könnte noch sein. Oder dann vertrauen sie es mir an, ja, also ich habe ein ADHS diagnostiziert, ja.
Also ist es vererbbar?
Ja, das ist, also da weiss man immer noch ein bisschen wenig drüber und so. Und es ist ein bisschen so widersprüchlich. Aber es scheint so zu sein, dass, also die Auffälligkeit ist gross da, dass man das so weitergibt, also die Gefühlsstärke. Eben, es ist ja nur ein Temperament, Persönlichkeitsmerkmal.
Ich habe gerade letztens in einem Mami-Forum gesehen, wo eine Mutter schreibt, ihr Kind hat an nichts Freude, ist immer alles schlecht. Also das Glas ist immer so ein bisschen halb leer statt halb voll. Das ist ja dann eigentlich nicht so eine starke Gefühlsemotion, es ist eigentlich mehr so eine negative Emotion. Ist das auch irgendetwas in die Richtung?
Genau, ja, ich habe gar nicht gerne das Wort negativ. Also stellen wir mal vor, um das gerade umwandeln, positiv. Das Kind ist jetzt nicht mehr ein Kind, sondern es ist 25, hat gerade ein Architekturstudium hinter sich und ist Architekt. Das kommt auf die Baustelle und das sagt, da stimmt etwas nicht, dort stimmt etwas nicht, da müsst ihr noch besser arbeiten. Nein, das geht nicht, ja, es ist okay, aber es muss noch besser sein. Also das ist das Positive von diesen Kindern, die so anstrengend und so intensiv sind. Wenn das vierjährige Kind eine wundervolle Geburtstagsparty hatte, es war mega lässig, es ist alles gut gegangen, am Abend fragst du, und wie hast du es gefunden? Ja, der hat das Päckchen im falschen Moment geöffnet und der hat das gemacht und das Schnürchen, das er gemacht hat, das war nur angeklebt und gar nicht rundherum gebunden. Dann sagst du, ja, aber die ganze Party war doch mega lässig. Ja, aber der nicht. Und der hat Socken angehabt, obwohl wir gesagt haben, alle müssen Socken abziehen. Also was so eben genau, so die Kinder, die einfach immer ist alles noch so, das ist nicht gut. Und am Morgen früh stehen sie auf und das Erste ist schon einfach, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das passt mir nicht. Ja, also es ist fast nicht zum Aushalten. Und das ist wirklich einfach eins von diesen Merkmalen. Das haben nicht alle gefühlsstarke Kinder. Das kommt auch im Buch aus dem Amerikanischen kommt das viel mehr raus als jetzt nachher bei der Nora Imlau. Oder habe ich einmal so empfunden, von denen wirklich immer permanent unzufriedene Kinder. Also du kannst es noch so gut machen und alles machen und sie sind gleich also immer unzufrieden.
Das ist auch einfach eine Form von Gefühlsstärke. Aber genau. Ich meine, es ist ja schon, also ich meine, man kann ja immer alles irgendwie verstehen, aber man will ja eigentlich immer, dass sein Kind glücklich ist. Also was machst du jetzt da als Mutter?
Genau, da macht der Jesper Juhl macht so gut, für was wir Erwachsene zuständig sind. Wir sind zuständig für die Stimmung in der Familie, für die Beziehung zu den Kindern, das ist das andere, für die Stimmung in der Familie, aber wir sind nicht zuständig für die Stimmung der Kinder. Und das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Also das Kind darf, soll, muss fast eigentlich all seine Emotionen dürfen leben. Und wenn wir jetzt halt ein Kind haben, das halt eben so ganz genau und überall jeden Fehler entdeckt und alles, was nicht ganz korrekt ist, dann ist das halt so. Oder? Also mein Sohn kann irgendwo hinkommen, es ist wunderschön, und das ist jetzt gerade vor kurzem passiert, in der Body, super schön, es ist wunderbar mit lässigen Leuten unterwegs und es hat von meinem Tüchli einen Flecken gehabt und dann hat es einfach, und das ist eben das ASS, wo man es dann verwechselt, oder? Es hat einen Fleck auf dem Tüchli, Mami, das Tüchli ist nicht sauber, da hat es einen Fleck drauf und dann geht es halt einfach 10-20 Minuten, bis er sich kann lösen von dem Flecken. Mhm. Genau. Und das ist unglaublich anstrengend. Wenn man aber weiss, eben, ich bin nicht zuständig, dass mein Kind immer juppiduppi glücklich ist, sondern das ist gerade wichtig. Oder wenn du denkst, es gibt introvertierte, extrovertierte Leute. Es gibt melancholische, es gibt immer fröhliche Leute. Du musst nicht einen, der eher melancholisch ist, versuchen, immer, dass der glücklich ist. Der ist zufrieden, ist ihm nicht überschwänglich, freudig, glücklich sein. Genau. Also, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen immer alles machen und dass wir auch wissen, eben, du kannst dein Kind permanent tragen, du kannst es stillen nach Bedarf, du kannst es ernst nehmen, du kannst dich selber gut abgrenzen, du kannst dir schauen, mit einem gefühlsstarken Kind, das ist einfach so, wie es ist. Also nochmal das Beispiel vom Rollstuhl, es ist einfach im Rollstuhl. Du kannst dem Kind aber eine Umgebung schaffen, dass das völlig zufrieden ist. Das ist zufrieden, auch wenn es nicht aufstehen und rumrennen kann, aber es kann gleich an allem teilnehmen und kann zufrieden sein. Also es kann ein glückliches Kind sein.
Super Abschlusswort und mega spannend und hat sicher auch bei den einen oder anderen, die jetzt zulässt, ein paar Fragen wieder aufgeworfen. Die dürfen sich alle gerne bei uns melden und wir leiten das dann weiter oder direkt bei dir. Gib doch nochmal schnell deine Angaben durch.
Genau, also Nina Treppi, Bern. Ich arbeite auch online, wenn man ganz, ganz weit wegkommt. Ich gebe auch Workshops, Tagesworkshops zu gefühlsstarken Kindern, wo man wirklich auch einen ganzen Tag auf Bern kommen kann, wo es sich dann auch lohnt. Genau, meine Homepage ist www.beratungen-bern.ch. Genau.
Danke vielmals, Nina, dass du da warst und alles Gute für deine wertvolle Arbeit in Zukunft.
Merci vielmals, dass ich da sein durfte.
Okay. «Du Mams» ist dir präsentiert worden von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Tschüss.